So, jetzt sind wir wieder zusammen, die tapferen Schneiderlein hier, wieder in Büsum, bei Jürgen Hartmann zu Gast, Volker Struder und ich bin Lars Ide und wir treffen uns wieder zu den tapferen Schneiderlein. Jetzt waren wir eben zum Auftakt zusammen, alle was essen, ganz mondän oder stilecht, waren wir schön in der Fischbude und haben uns ein schönes Fischbrötchen reingezogen.
Jawohl.
Ja, schönes Backfischbrötchen hatte ich. Mit Remoulade. Und du, Jürgen, was hattest du?
Lachsbrötchen war sehr lecker, ja.
Und du?
War mein erstes Lachsbrötchen auch.
Lachsbrötchen, ja, also ganz aus der Hand. Ja, wir hatten heute kein Champagner.
Nein.
Wir hatten heute kein Kaviar. Wir haben heute mal eine Bottle Bier.
Bier aus der
Flasche. Aus der Flasche.
Ja.
Geht auch. Geht
ganz zünftig, geht wunderbar und hat gut geschmeckt.
Ja, ja. Fisch will schwimmen, heißt das ja immer so schön. Und deswegen muss man ein Bier dazu trinken.
Genau, und das muss ja auch irgendwie passen. Mhm. Hier in Büsum ist das Stil echt und gehört einfach auch zum guten Ton. Genauso wie man das Bier mal dann aus der Flasche auch zum Fischbrötchen isst.
Ja, dann hätten wir ja ein Krabbenbrötchen essen müssen. Das ist ja in Büsum zu Hause. Ne? Aber das Lachsbrötchen war sehr lecker. Der war wirklich frisch und toll.
Ja, und zu unserem sechsten Gespräch, hier zu unserem sechsten Podcast, hatten wir Grund zu feiern. Und das haben wir eben, wie gesagt, mit dem Lachsbrötchen gemacht. Ne? Naja. Mhm. Wollen wir gleich weitermachen. Wir haben letztes Mal unter anderem auch nochmal darüber gesprochen, wie das ist, wenn man Schneider oder Couturier werden möchte und ob es irgendwelche Tipps noch gibt oder was man vielleicht so, was wichtig ist dafür, was ihr aus eurer Erfahrung vielleicht auch Jüngeren mitgeben wollt oder könnt oder sagt ihr, muss jeder selber wissen. Volker, hast du eine?
Naja, das ist die Ausdauer. Man muss den Job lieben, man muss Ausdauer haben und auch wenn es mal schief geht, nicht den Kopf hängen lassen und eventuell neu zuschneiden. Und das ist Erfahrung.
Und ja, wenn man das jetzt machen will und sagt, das ist mein Beruf, meine Berufung, worauf muss man sich einstellen, wenn man das wählt?
Das hängt natürlich doch ein bisschen davon ab, wo man zum Beispiel lernt. Man kann ja in verschiedenen Orten, ich habe zum Beispiel beim klassischen Herrenschneider gelernt, und danach bin ich ins Thalia-Theater nach Hamburg gegangen und war dann Kostümschneider. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte, wenn man dann keine Anzüge macht. Macht man auch, aber man macht auch Sachen wie Alice im Wunderland. Da habe ich aus Blech in der Schlosserei, habe ich dann mit Nieten irgendwelche Bleche zusammengenietet und mit Lederschnüren. Und das war auch ein Kostüm zum Schluss. Und das sind nochmal spezielle Erfahrungen. Es hat auch sehr viel Spaß gebracht. Aber dann bin ich dann dort zurück zur normalen Schneiderei und das entwickelt sich. Das dauert Jahre, kann Jahre dauern, bis man einen Kundenstamm aufgebaut hat und dann geht es immer weiter. Und irgendwann, wenn es läuft, dann kann man es eigentlich nicht mehr bremsen. Es sei denn, es kommt keiner mehr, wenn man so schlecht ist. Oder man hat Corona, dann bremst es auch ein bisschen aus. Ne?
Wollte ich gerade sagen, wenn es aber natürlich nicht solche Schwierigkeiten gibt, wie irgendwelche Pandemien jetzt, wird man denn da als Schneider reich?
Also als normaler Schneider, ich glaube, angestellt ist wie mit den Friseuren. Ich denke mal, ich habe im Theater verdient 1.900. Das war, glaube ich, noch D-Mark. Nicht? So, das ist jetzt keine große Sache. Da kann man keine Familie von ernähren.
Oh.
Da müsste man, die Frau müsste mitarbeiten, theoretisch. Aber wenn man dann selbstständig ist und größere Aufträge hat, und dann geht das schon eigentlich ganz...
Ganz gut,
ja. Gut, aber das Geld steht nie an erster Stelle. Immer steht an erster Stelle das Glück, etwas zu schaffen und Menschen glücklich zu machen. Und natürlich muss man ein bisschen darauf achten, dass man nicht verhungert dabei. Aber das ist dann, wenn ich im Lotto gewinnen würde, sage ich mal so ganz banal, ich würde trotzdem weiterschneidern, weil es Spaß bringt.
Kann ich nur bestätigen.
Naja.
Und Arbeitszeiten, worauf muss man sich da einstellen?
Naja, wir sind ja Selbstständige, wir haben Atelier, also bei mir ist es, ich kann sehr gut früh, also ich fange morgens um 8, 9 an spätestens, also früh ist das ja nur nicht, ehrlich gesagt.
Relativ.
Ich kenne es noch anders.
Ja, also weil vor 9 klingelt das Telefon nicht, da kann man gut arbeiten eigentlich.
Die beste
Aber
Zeit.
Aber der Nachteil ist natürlich, ich wohne auch im Hause, das heißt, ich bin auch abends um 10 nochmal an der Schneemaschine.
Ja. Oder an der und sonntags.
Es gibt keine, geregelten Arbeitszeiten. Man arbeitet, wenn man einen Auftrag hat, und meistens ist es ja so, dann will der Kunde das so schnell wie möglich haben. Man will ja sich freuen. Normalerweise dauert ja ein Kostüm 40 Stunden. Wenn man drei Aufträge im Vorlauf hat, dann muss man schon mal 3-4 Wochen warten auf sein Kostüm. So, und wenn man dann irgendwie eine Hochzeit hat, dann heißt das, das muss, aber ich will heiraten am 25.07., dann muss alles am, also am 24.07. ist schon ziemlich knapp, habe ich auch schon gehabt, aber man muss ein paar Tage vorher fertig sein. Mhm. Und dann heißt es, wenn ich das schaffen will, muss ich auch mal abends oder nachts arbeiten. Mhm. Fällt einem schwerer im Alter, aber damals habe ich ganz locker bis 12.01 kann man auch mal arbeiten, das ist kein Problem.
Oft bei mir vorgekommen. Ja. Bei mir war es meistens das Theater, ja. Ne?
Ja,
so Termine waren immer zu kurz. Immer zu kurz.
Ne? Ja, weil die sich überlegt haben, zu lange, was sie haben wollen. Und da musste das ja durch den.
Da spiele ich auch noch andere Rollen. Dann will der Regisseur es so haben, dann will der Chef das so haben. Dann will die Schauspielerin oder Schauspieler, die wollen dann auch immer noch eine. Wörtchen mitreden, wie sie aussehen wollen, ist ja verständlich.
Und dann ziehen sie es an, dann merken sie, ach nee, das passt doch nicht, das muss man doch mal ein bisschen noch, da muss noch ein bisschen mehr Pep rein und da muss man noch mal umbauen und so. Das ist schwierig. Aber
ich habe da ein anderes Konzept gehabt. Ne? Ich habe mir eigentlich immer die Betreffenden so hingesetzt, dass ich sie einmal bei mir im Atelier hatte, dass sie im Licht sitzen und nicht im Dunkeln. Und dann habe ich sie beobachtet, wie sie sich eigentlich die erste Viertelstunde bewegen und der ganze Typ so ist, ohne dass sie es merken. Man unterhält sich einfach nicht. Und dann habe ich die wichtigsten Dinge schon gemerkt. Jeder Mensch hat seine eigenen Arten, Frauen ganz besonders. Ne? Und so erleichtert man sich das selber, den Typ einzuschätzen.
Ja, ja, das ist ja wichtig.
Das muss ja zum Typ passen.
Du typische kannst Vorgespräch, das geht ja nicht nur
das ist das Wichtigste.
Um Stoffe und
Naja, es geht auch darum, Schnitte. Ob man sich auch riechen kann. Es muss ja auch eine Sympathie sein oder zumindest eine Harmonie. Nicht?
Also, naja, sonst geht es nicht.
Du hast sie nicht. Also dann geht es auch meistens daneben. Nicht?
Aber, ja. Dann wird es zur Qual. Dann kann es zur Qual werden. Ja. Ne?
Aber wenn man jetzt, wie du das geschildert hast, die Arbeit so mit ins Leben ja auch mitnimmt. Also man hat, wie gesagt, ständig Kundschaft vielleicht oder den Gedanken an die Arbeit, an die Aufträge.
Die verfolgt dich bis ins Bett.
Ja. Braucht man da nicht auch manchmal einen Ausgleich? Wie sieht es da aus? Gibt es überhaupt Raum für was anderes?
Ja.
Ich weiß nicht, wie das bei Volker ist. Würde mich mal interessieren.
Ach, das willst du wissen, ne?
Ja.
Ich bin seit frühester Jugend ein Autonah gewesen. Erst Fahrrad,
ja, das stimmt, ja.
Dann Motorräder und jetzt Autos. Und ich liebe alte Autos und ich kaufe mir ab und zu mal ein altes Auto. Und das wird dann restauriert mit dem Maße, wie es kann.
Aha.
Also ich bin kein Autoschlosser, aber ich kann schon eine Roststelle kann ich schon entfernen. So. Und mit Motoren gehe ich auch nicht in die Tiefe, aber aus alten Autos mache ich dann, die Autos bleiben alt, aber sie sehen ein bisschen besser aus und das ist eine Wohltat.
Das heißt, man muss sich das so vorstellen, morgens stickst du in eine Seidenbluse Knopflöcher und abends bist du bis zum Ellenbogen im Getriebeöl?
Nee, das geht nicht so, das geht anders. Ich bin also unter der Woche stick ich Seidenblusen, wenn es denn sein muss. Und am Wochenende, das ist ja eine Wochenendgeschichte, weil man witzigerweise muss man ja auch wirklich nicht in Öl, aber man hat ja schmutzig und raue Hände. Und dann kann man natürlich nicht montags mit rauen Händen Seide bearbeiten. Geht das geht nicht. Also ich habe schon früh angefangen mit Gummihandschuhen zu arbeiten. Ich habe einen Freund, der ist allerdings Automechaniker, der hat mich immer ausgelacht. Was soll das? Was ist doch Quatsch? Du willst hier nicht putzen, sondern du willst doch arbeiten. Und der wollte natürlich, der fühlte mit seinen Fingern natürlich die Ventile und all solche Geschichten.
Ja,
und ich sage, ich brauche Gummihandschuhe. Sonst kann ich montag früh nicht arbeiten.
Nichts anfassen, nein.
So, und das ist für mich ein schöner Ausgleich.
Ein schöner Ausgleich, ne? Du bist in deiner Werkstatt. Was für Autos hast du da speziell immer so im Auge?
Ich bin so ein amerikanischer Fan von Oldtimer, also selbst Oldtimer 60er Jahre, das sind die schönsten Autos. Weltweit sind 50er, 60er Jahre die schönsten Autos gebaut worden. Das kann man heute eigentlich von den Autos nicht mehr sagen, dass die Form haben, die Kotflügel und die Flanken.
Na, das ganze Design hat sich ja verändert.
Total. Die Autos fahren sicherlich heute besser. Die haben ja alle Vorteile und alle Bequemlichkeiten, die es so gibt. Aber wirklich das Autofahren, das nackte Autofahren, das ist natürlich herrlich mit 5 Gängen und einer normalen Bremse und einem großem Lenkrad ohne Lenkhilfe, ohne alles. Klimaanlage gab es ja damals auch schon, aber Das war dann...
Ja, und da gibt es auch noch so ein Herzstück in dem Auto, das dir auch nicht so ganz unwichtig ist, was ordentlich Lärm macht, nämlich so ein kräftiger Motor.
Der Motor. Also amerikanische Autos haben normalerweise V8. Heute ist es auch nicht mehr so, weil die überall die Emissionsgrenzen runtergefahren werden.
Was ja auch vernünftig ist.
Ist sehr vernünftig, äußerst vernünftig. Aber ein Auto muss blubbern, das muss so, das Kubik spielt da eine Rolle. Und so. Ich bin ja kein Schnellfahrer, aber wenn man viel Hubraum hat im Auto, dann muss man das Gaspedal nur antippen und dann ist man sehr schnell, hat man so ein Gefühl wie auf einer Achterbahn. Mhm. Das bekommt man natürlich im Anfahren mehr, als wenn man jetzt auf der Autobahn 200 fährt, würde ich ja niemals fahren. Hm. Fahren die alten Amerikaner auch gar nicht. Hm. Und wenn nur unter Lebensgefahr, nicht? Das kann man nicht machen.
Und du hast da, ich durfte ja schon mal in deiner Werkstatt ab und zu mal sein, da ganz hinten rechts, weiß ich, da ist ein ganz spezielles Fahrzeug in einem speziellen Zustand auch. Da kannst du darüber mal was erzählen.
Da habe ich einen alten Ford Mustang, den habe ich selbst aus Amerika mitgebracht und den habe ich, das war glaube ich 1992, habe ich den hier überführt, was keine große Sache ist, das ist wie ein Paket aufgeben. Das kam dann hier 8 Wochen später an und dann habe ich den, ich glaube eine Woche hier gefahren und dann habe ich ihn auseinandergebaut. Und dann wollte ich ihn ganz schick machen und dann kamen aber verschiedene Sachen dazwischen. Ich hatte nie die richtige Zeit. Jetzt steht er seit 30 Jahren in der Ecke, total auseinandergebaut. Und ich glaube, bei mir der ganze Keller ist vollgestellt mit Kartons und Teilen. Und ich bilde mir ein, dass ich das wieder zusammenbauen kann, weil es so eine Art Memory ist. Memory war ich immer gut. Aber das ist jetzt ein 30-Jahres-Memory, ob das noch funktioniert. Aber es gibt, glaube ich, 1000 Bücher über solche Autos, wo jede Schraube hingehört und... Ich kriege das wieder zusammen, ich schwör's.
Ja, aber, du bist ja auch, aber auch wirklich ein Liebhaber von dem Auto und ich glaube, du kennst auch jede Schraube mit Vornamen.
Ja.
Und dass die nachher nochmal wieder ihren richtigen Platz findet, davon bin ich überzeugt.
Einige, die es nicht erkennen, die sagen, was ist denn das für ein Schrotthaufen, schmeiß doch weg, nimm nur Platz weg, aber das sind eben.
Und was hast du da noch stehen? Da steht im Moment ja noch so ein weißes Gerät.
Ach, das habe ich mir durch Zufall gekauft, auch aus Amerika, von einem ehemaligen Schauspieler. Ein weißer Mercedes ist das, so ein SLC, so ein Coupé aus den Ende der 70er Jahre. Das ist auch ein wunderschönes Auto.
Was ist das für ein Schauspieler?
Das war ein Co-Schauspieler, der von, ich weiß nicht, ob sie das noch kennt hier, wie heißt der? Bruce Lee, glaube ich. Das ist so ein Karate-Typ.
Karate-Typ,
ja. Ja, das war, also ich habe
Bob Wall, hast
Bob du mir Wall. Gesagt. Ach ja, genau. Der heißt Bob Wall. Er hat auch unterschrieben auf einem Turmbrett mit so einer Krickelschrift. Ich dachte, na, das hat auch schon irgendeiner nachträglich reingeschrieben. Aber ich habe den Originalbrief, da stand, übrigens heißt Bob nicht Bob, sondern er heißt Robert.
Ja.
Abgekürzt Bob, aber Robert Wall. Und den Wagen hat er wirklich 20, 30 Jahre gefahren. Danach hat ihn seine Tochter bekommen. Und jetzt steht er bei mir in der Garage und er freut sich, er wartet auch darauf,
wieder Farbe weg zu werden.
Ja, ja, aber das dauert eben.
Ja, also der Bob Wall ist wohl wirklich bei Kennern so richtig eine große Nummer eigentlich, weil er auch diese Kampfkunst wohl sehr gut beherrschte und mit Bruce Lee und mit Chuck Norris.
Den kennt man auch noch, ja.
Diesen
ja.
großen Namen dann in den Filmen gespielt hat. Er und der Filmpartner von Bruce Lee war allerdings, sagtest du auch schon mal, er war eigentlich immer derjenige, der ordentlich auf die Fresse gekriegt hat von Bruce Lee.
Ja, ja,
und zwar unter dem Namen O'Hara ist er, glaube ich, in einem ganz berühmten Bruce Lee-Film auch zu sehen.
Aber die müssen es ja auch geben. Irgendeiner muss ja verdroschen werden in diesem Film.
Genau. Kann ja nur den Helden geben, wenn es einen gibt, der dann auch auf die Mütze kriegt. Ne?
Ja, ja, aber der lebt bis heute noch. Also so
davon doll, ganz gut, ne?
So doll haben sie wohl nicht zugekommen.
Davon lebt er noch ganz gut. Und den Wagen hast du von ihm mitgebracht und ich habe den gesehen. Und das ist schon ein spezielles. Also er sieht nicht so klassisch deutsch natürlich aus, sondern die Amerikaner haben ja so einen speziellen Style. Und besonders auch in den 70er
Die Amerikaner 80er. Machen grundsätzlich an alle ihre Autos an der Seite am Kotflügel so ein Pinstripe, nennt sich das. Das ist so ein doppelter Streifen, der mit der Hand mit so einem ganz feinen Pinsel über die Kotflügel gezogen wird, damit man die Konturen und diese leichte Welle dann nochmal unterstreichen kann. Das haben die fast alle, die alten Autos. Und er ist klassisch lackiert in Weiß von draußen, so cremeweiß, und hat von drin dunkelrote oder ja, dunkelrote Ledersitze. Und das ist natürlich eine schöne Kombi aus den 60ern oder 70ern.
Und dazu noch ein bisschen mit Chrom, diesen großen Chrom-Stoßstangen und den Chrom-Anbauteilen, Türgriffen
fährt
und so.
Wunderbar. Ich bin damit gefahren und fuhr, man konnte so ein riesen Schiebedach aufmachen, alle Scheiben runter. Und bei 60, glaube ich, weht kein Haar im, auf dem Kopf.
Das also wenn, dann, wenn man den Wagen so sieht, dann kann man sich vorstellen, wie, wie Bob Walder mit großem, mit großer Frisur und Koteletten da in den 70er, 80ern raus stieg und hinter ihm, es ist ja tatsächlich wohl so, dass er befreundet war mit vielen großen amerikanischen Schauspielern, die wohl auch in diesem Auto
wohnen. Ja, das, der Annonce zu diesem Fahrzeug war dann natürlich reingeschrieben, wer alles mit ihm befreundet war und wer eventuell schon in diesem Wagen mitgesessen hat zumindest. Ich kann mir gut vorstellen, dass er oder seine Frau die betrunkenen Schauspieler irgendwann nach Hause gefahren hat. Und da war unter anderem, ich glaube, Steve McQueen war drin. Wie heißt die deutsche? Elke Sommer war, glaube ich, wir sind befreundet gewesen, irgendwie sowas. Und
ja, gab eine lange Reihe. Müssen wir nochmal gucken, was
ist natürlich ein schönes Verkaufsargument, wenn du heißt, weißt du, da wo du jetzt sitzt, hat schon Steve McQueen gesessen. Oh, da geht der Preis gleich nach oben. Ja, ja.
Was hat der für ein Auto gefahren oder wofür ist
Steve McQueen?
Ja, der
das,
war doch auch.
Das war so ein Sportfreak, der hatte ja alles. Der hatte, glaube ich, nicht, der hatte sich den Porsche gekauft. Damals hat er den Film Le Mans gedreht und da gab es von Porsche so einen braun-beigen 911er Coupé. Ich weiß gar nicht, welche Geschichte das ist. Das ist wahrscheinlich dein Fleisch, was wir gerade kriegen.
Wir kriegen hier jedes Mal pünktlich, wenn wir mitten in der Aufnahme sind.
Es hat geklingelt.
Hat's geklingelt. Wir müssen mal wieder unterbrechen. Und einer muss an die Tür gehen. So, jetzt sind... Ist der Besuch wieder weg?
Die Störenfriede sind weg.
Hier geht es wie im Taubenschlag zu. Jürgen ist immer hier unter Besuch und so ist das nun mal. Alle wollen was von ihm.
Ja, das ist doch völlig ganz gut. Man kümmert sich gegenseitig. Das ist ja immer noch ein Büsum, ist ja immer noch ein Dorf, glaube ich, oder? Wie viele Einwohner haben die hier?
5.000? Ja, also, nein, die haben normal, Büsum sind 4.000, aber wir haben 16.000
Touristen. Das ist ja wie bei uns in der Ostsee. Das ist ja genau umgekehrt. Genau so, das ist man dann im...
Ja.
Im Sommer volle Pulle hat. Aber im Winter ist es schön, wenn man noch ein paar Nachbarn hat, muss man sagen.
Ja, das ist schon in Ordnung. Ne?
Und sonst machen wir mal draußen vor die Tür so eine rote Lampe, wo dann draufsteht On Air.
Ja.
Das, jeder weiß, hier ist Aufnahme. Aber so das ist
muss
das
man nochmal. Hier auf Büsum, muss man auf Platz sagen, in der Luft bin. Ne? Sonst wissen die gar nicht, was Phase
ist. Es ist was drin, ja. Dran. Also, drin und dran.
Wir waren bei den amerikanischen Autos.
Ich kann da stundenlang erzählen. Ja, das ist ja mein schönstes. Das. Also es kommt gleich nach der Schneiderei, kommt dieses Auto-affine.
Ja. So ein Auto hat ja auch viel was mit Lebensstil zu tun, nicht? Also mit Optik, mit.
Es ist einfach schön und es ist in erster Linie ist es natürlich, wenn man das restauriert, es ist ja eine Säuberung. Das ist ja was, wie vielleicht manche Leute meinen, sie müssen die Wohnung putzen. So putze ich diese Geschichten. Die sind ja meistens alt und haben lange gestanden. Und dann wird das einfach gereinigt. Und wenn es heute hat man das gerne, dass es Patina hat. Also man muss keine neue Lackierung, muss einfach nur von Rost befreien, beziehungsweise das Technische möglich machen, dass das Auto wieder fährt und bremst. Das sind ja alte, schwere Autos. Und in der heutigen Zeit gibt es ja alte Technik. Und wenn vor einem auf der Autobahn ein VW Golf bremst, dann fährt man mit so einem amerikanischen Auto, würde man theoretisch durchfahren. Das so schnell bremst kein Amerikaner, so ein altes Ding.
Das heißt, die sind ja eigentlich auch nicht so richtig für den alltäglichsten Gebrauch, wie so ein Oldtimer, oder?
Nö, es gibt, ich habe jetzt noch einen alten Mustang, der ist Baujahr 86, dann sind das so Einspritzmotoren, der fährt ganz normal, den mache ich morgens an, fahre ich zum Einkaufen, wenn es sein muss, das geht, das ist eine neuere Technik, aber die alten, hübschen Autos, die haben die Technik natürlich nicht, aber man fährt da eh nicht schnell, ich meine, die Amerikaner sind nur, ich weiß gar nicht,
was. Man will ja auch gesehen werden.
Würde ich gar nicht mal sagen. Aber, ja, aber es ist schön, doch. Es bringt Spaß. Es ist einfach so eine wie in einer Kutsche, als ob man getragen wird, weil das ja so ein bisschen weicher alles ist. Das ist ganz angenehm.
Mein zweites Auto war die Isabella von Borgward.
Das
war ein Traumauto, ja.
Das waren ganz hübsche Geschichten und vor allen Dingen auch eine Top-Marke. Wurde, glaube ich, von irgendjemand hat die geschluckt. BMW, glaube ich, gefiel
weiß
das nicht.
Leider nicht.
Die hatten ja so einen Barock-BMW, sehr so ähnlich, so ansatzweise ähnlich, weil ich glaube, die wurden geschluckt, eiskalt.
Ja, das war schade drum, ja.
Damals gab es auch schon Wölfe und Schafe, aber das ist natürlich schade um diese schöne Firma gewesen. Die kam auch aus Bremen, soweit.
Aus Bremen, ja. Naja, war noch eigentlich ein kleiner Betrieb, ne, aber doch mit großen Namen. Ne?
Ja, weil die gute Autos gebaut haben.
Ja. Und es war wunderschön.
Ja, davon
abgesehen. Ich weiß, ich bin ganz neidisch gewesen. Einer meiner langbeinigsten Kunden fuhr eines Tages vor. Und zufällig kam ich aus dem Haus und ich sah erst nur die Beine. aus der Isabella kommen und dann kam der Rest. Das hat mich sehr fasziniert. Da habe ich gedacht, so könntest du auch, aber es ist mir nicht gelungen. Ja.
Und den langen Bein.
Es gab die hohen Schuhe in seiner Größe nicht.
Ja, wahrscheinlich. Nee, das Autobasteln ist so dein Ausgleich so ein bisschen.
Das ist mein Ausgleich.
Reinigung, absolut. Sagst du.
Das ist so, dann kommt man, dann habe ich, wenn ich jetzt, das ist hier, meine Garage ist an der Ostsee und meine Werkstatt ist in Hamburg. Und während ich so hin und her gleite, schalte ich so das eine ab und das andere wieder an. Und wenn ich am letzten Abend an der Ostsee schalte ich schon wieder auf Schneiderei, dann fallen mir die Kunden wieder ein, dann denke ich, aha, da bin ich stehen geblieben. Und so ist es immer so ein schöner Ausklang immer. Und das braucht man auch. Man kann nicht 24 Stunden sieben an Schneiderei denken. Das würde kein Mensch durchhalten. Also ist egal, was für ein Beruf das eigentlich ist. Mhm. Also insofern ist das für mich ganz passabel. Beides ist hübsch. Beides hat was mit Schönheit zu tun. So, die Kleider gibt man weg, wenn sie fertig sind, oder die Anzüge. Und das Auto fährt man und verkauft es dann oder behält es dann, je nachdem, wie hoch das Herz schlägt. Ne? Mhm.
Die Kleider sieht man selten wieder.
Ja, ganz genau.
Ich weiß nicht, wie viele Kleider ich in meinem Leben gemacht habe.
Nee, stell dir vor, du müsstest die horten. Aber dafür kannst du dir schöne Autos kaufen.
Oh ja, viele, viele schöne Autos.
Ja, ja, also beides hat was mit Schönheit zu tun. Das ist einfach irgendwie... Sonst würde es für mich, ich bin kein Strandlieger, ich könnte nicht, ich bin kein Sportler, ich laufe nicht um die Alster, obwohl ich ganz dicht dran wohne. Das ist mir fremd. Einfach.
Ja, das wollte ich gerade sagen, Sport ist das auch nicht so.
Nee. Also meine Nadel, was wiegt eine Nadel? 2 Gramm, die kriege ich gerade noch flott hoch. Die Schere wiegt ein bisschen mehr, ist ein bisschen schwerer, aber.
Ja, ich bin 52 Jahre an der Alster gewohnt.
Naja, siehst du. Ne? Bist du um die Alster mal gelaufen?
Einmal, zweimal vielleicht.
Ich bin ein halbes Mal gelaufen, mich umgedreht, da habe ich den Sinn nicht gesehen.
Nein, Sinn habe ich da sowieso nicht gesehen. Aber es war schön.
Ja, mit Sicherheit, wenn man so viele Leute trifft.
Und daher hat es mich sehr gestört, die vielen Leute. Nicht? Das macht ja ganz Spaß.
Und zwar zu jeder Tageszeit laufen da Leute
egal,
rum.
Egal. Das ist immer schlimmer geworden.
Als Schneider hat man ja auch trotzdem eine überwiegend sitzende Tätigkeit. Oder ist das gar nicht so?
Nein, stehen.
Na, ich würde mal sagen, also 50-50, was man steht. Man bügelt ja auch im Stehen, ist ja klar. Und man schneidet zu und man rückt ein sozusagen. Man sitzt natürlich...
Ich habe immer gesagt, ein Drittel, also 2 Drittel stehe ich schon, ne? Weil ich alles selber zuschneide und einrichte. Nicht?
Ja,
du stehst dann an der Puppe nachher noch nicht.
Und ja, ja,
beim
ja.
Maßnehmen?
Ja, beim Maßnehmen schon. Alles geht stehen nur, nicht? Also, ich oder so kniend.
Ja, ich habe so einen kleinen Rollstuhl jetzt zugelegt, wo ich mich reinsetze, so einen Bürostuhl. Und dann, wo ich schon manchmal auf dem Stuhl hin und her rolle, ja, ich kann nicht dauernd stehen den ganzen Tag, aber das...
Nee, das geht nicht. Das
und
so ist
bequem. Und da hat man sein Maßband, liegt um den Hals und dann hat man hier so ein paar Nadeln in so einem Nadelkissen.
Irgendwo irgendwo sind immer Nadeln, nicht?
Also genau.
Und dann ich ziehe manchmal Anzüge an und dann, aua, und schon habe ich wieder in der Stecknadel irgendwo gehabt.
Hatte ich auch schon gehabt, dass man die beim
Nähen...
Vergisst man, wir sind ja... der Herrenschneider, da wird noch oft geheftet. Das heißt, man näht mit einem dicken, fetten Faden vorweg so ein bisschen, damit man nicht so viel... Die Damenschneider stecken ja alles mit Nadeln, mit 500 Nadeln fest.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Wir haben genauso viel. Bei der ersten Anprobe sah das Kleid schon immer fertig aus. Das hat uns immer eine zweite Anprobe.
Ja, das ist natürlich
90% erspart. Ja,
das kann man natürlich machen, wenn man Erfahrung hat, damit der Kunde auch was sieht.
Ja. Oft sieht denn die meisten fehlt ja die Fantasie.
Ja, das muss man ein bisschen helfen. Das ist ja auch das Gute, dass die, wenn die Vertrauen haben, lassen sie sich führen und dann macht man ihnen was Schönes.
Ja, das wird schon. Du kannst ja nur mit einigen Tricks, dass es schon so aussieht wie fertig.
Ja, ja, genau.
Denn das fanden die Kundinnen bei mir immer sehr toll, weil sie dann das Kleid fertig gesehen haben. Weil du kannst nicht von jeder Kundin Fantasie erwarten. Nicht?
Nein, nein.
Aber das ist eine Einstellungssache, ne? Es dauert dann ein bisschen länger, die Anprobe, nicht? Denn, weil wir haben ja dann oft Zierstiche gemacht, also die...
Schon zur Probe?
Ja, ein paar wenigstens, dass die...
Ja, dann zur Auswahl, dass man sehen kann, das gefällt mir das nicht. Aber meistens nehmen sie doch das, was dir gefällt. Also wenn man ehrlich ist, dann sagt man, da ist Vertrauen da und wenn er das macht, macht er das richtig.
Sicher.
Und dann wird das schon so übernommen. Ja. Aber man will ja selbst sehen, wie der Stich auf dem und dem Untergrund aussieht. Also macht man das auch ein bisschen für sich und dann sieht man dann auch.
Wie man einen Kragen oder ein Revers hat, nicht? Denn manchmal hast du gedacht, das könnte ein bisschen breiter sein oder ein bisschen schmaler, nicht? Das ergibt sich ja alles in der Anprobe, was die Kunden vorteilhafter macht. Schlanker, länger, schmale.
Naja, das ätherisch. Muss man, deswegen gibt es die Proben, dass man gucken kann.
Nee, was alles von uns erwartet wird.
Ja, man erwartet von uns im Endeffekt ein gutes Produkt, nicht? Und ja, aber, die dazwischen.
Und mindestens 10 Jahre jünger.
Also auf jeden Fall haben wir eins jetzt gelernt schon mal. Also Couture, Schneiderei und Sport ist nicht unbedingt so. Was so richtig zusammengehört.
Sag mal, es ist nicht erforderlich. Sport ist bei dem Beruf nicht erforderlich.
Du kannst auch deine Hände gar nicht zumuten, denn unsere Hände sind ja unser Werkzeug und die sind schon empfindlich. Nicht? Also das.
Aber du, Jürgen, hast als Ausgleich dein Singen bestimmt, ne, deine Musik.
Und der Garten, nicht? Und das fand ich immer sehr bekömmlich für die Hände, denn ich kann nicht mit Handschuhen in der Erde arbeiten, das kann ich nicht. Also ich muss die Erde spüren, ich muss das einfach Gefühl für die Pflanze oder für die Erde haben in der Hand. Nicht? Ich habe es immer wieder mit Handschuhen versucht, weil es gar nicht ging. Denn du bist 1-2 Stunden im Garten und hast Hände wie ein Bauarbeiter. Nicht? Das ist leider so. Ne?
Ja, du hast hier einen wunderschönen Garten. Das hat viel geblüht.
Jetzt das ist immer noch. War schon früher immer so, jeder Garten und auch selbst Terrassen und Balkons. Nicht? Also ich musste immer drin wühlen. Nicht? Also,
bisschen grünen Daumen.
Ja, der
ist mir vollkommen fremd. Das Einzige, was bei mir Bestand hat, sind Schnittblumen und eine Woche. Bei mir geht ja jede Primel ein. Wahrscheinlich, weil sie sich von mir gelangweilt fühlt oder weil ich nicht genug mit ihr
Primel
spreche.
Sind
ich
weiß, auch
die Benzindämpfe.
Außerdem sind Primel sehr empfindlich. Man denkt immer, die sind robust, das sind sie nicht. Ach. Ich habe es auch ein paar Mal versucht und 14 Tage ist die Pracht vorbei.
Ach was, siehst du, dann bin ich ja dann doch
nicht allein. Nein, bist du nicht allein. Die Schuld dran. Ja.
Na gut.
Sie mögen keinen Zug und irgendwo ist eine Tür auf oder ein Fenster auf und schon sind sie hin.
Beleidigte Primel, war das nicht sowas? War
das
nicht
die Blume? Das trifft zu, ja.
Ja, jetzt wüsste ich auch, wo es herkommt.
Ja, ein bisschen.
Aber ich glaube auch, was ihr als Ausgleich auch nutzt, das tut ihr, glaube ich, beide gern, reisen.
Ja, also ich habe es jedenfalls sehr getan und ich glaube Volker auch. Ne?
Ja, ich bin, wenn ich kann, ich meine, wir wohnen ja nun auch teilweise an der Ostsee, da hat man es ja da sehr Kultur, schön.
Ja.
Aber man muss verreisen, soweit es geht, damit man auch zu schätzen weiß, wie schön man es zu Hause hat.
Ja.
Also man darf kein Fernweh haben. Wenn man irgendwann nachher im Alter irgendwo sitzt, möchte ich kein Fernweh haben, irgendwo hinfahren zu müssen.
Nein.
Es gibt immer ein paar Ziele, die man so im Kopf hat. Aber man muss gucken.
Ich sage eigentlich, alles, was ich sehen wollte, habe ich gesehen und es genügt. Mhm. Also, ob es Japan, China oder
Ich wollte an dieser Stelle vielleicht mal versuchen, eine neue Rubrik in unserem Podcast einzuführen. So 3x3 heißt das. Und wir sind drei. Und wenn jeder vielleicht.
Wie machen wir das mit dir denn? Bisher hast du immer nur gefragt.
Ich habe auch ein bisschen was von mir erzählt. Und aber euch kann man ja stundenlang zuhören. Und ihr seid die Profis. Ich bin der ehemalige Profi. Ich kann zwar auch was zu beitragen, aber zu der Rubrik bestimmt auch. Also,
mit Sicherheit,
Was ist. Also 3x3 ist gemeint. Also wir drei sagen alle zum Beispiel mal dein Lieblingsreiseziel. Dass jeder halt mal sein Lieblingsreiseziel, was er vielleicht als Reisetipp oder als Geheimtipp oder vielleicht oder auch als
Geheimtipps darf man ja nicht geben, die sind nicht mehr geheim.
Sind sie nicht mehr geheim, das stimmt.
Ja. Also es gibt
also
wahrscheinlich
als ehemalige Geheimtipps.
Ich bin ja durch meine Oldtimer schon mal sehr Amerika-affin und fahre gerne in die Staaten. Und da bin ich, als ich das erste Mal da war, drüben war ich in. Da bin ich durch Los Angeles gefahren. Ich bin da 3-4 Stunden durchgefahren, vom Gefühl her. Das ist eine so riesige Stadt.
Ja.
Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat mir überhaupt nicht. Also ich dachte, hier komme ich nie wieder her. Bis ich mal mit dem Einheimischen durch die Gegend gefahren bin. Die haben ja schöne Ecken da. Aber oberhalb von Los Angeles, kurz vor San Francisco, gibt es ein kleines Dörfchen, kann man auch nicht mehr sagen, für Amerika. Das heißt Carmel.
Ah, ich kenne
bekannt
das.
Durch, da war, glaube ich,
ich
mal.
Ich Haus gemietet.
Ja, denn. Und da habe ich gedacht, da waren dann an der Küste so diese, das war ja ein bisschen, ist ja Pazifik, ist ja ein bisschen steifer alles da und die Bäume ragen so rein, sehr rau und dann die, was wir hier an Kiefern haben die da an Pinien.
Pinien, ja.
Und da habe ich gedacht, Mensch, hier würde ich sofort herziehen wollen. was gar nicht bezahlbar ist, glaube ich. Aber das ist sehr, sehr schön, muss man wirklich sagen. Und wenn man dann guckt
aufs Meer und dann, wenn man sich... Es kann sehr kalt werden. Ich war im Mai da und habe gefroren und kam mit fluchartig verlassen und bin nach Hawaii geflogen. Weil ich nur gefroren habe. In San Francisco weht es ewig, weil da ist ja so gebaut, dass der Wind von überall hinkommt. Nicht? Und trotzdem ist es wunderschön.
Das fand ich gut.
Zweimal oder dreimal da gewesen.
Ich war auch zwei, dreimal da, ist aber sehr schön. Ich würde wieder hinfahren. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, da irgendwie nach der Trump-Zeit fahre ich nochmal hin, wenn das vorbei
vielleicht,
ist. Ja, dann kann man da wieder ganz, also das fand ich sehr schön. Allein diese Strecke, man sagt ja diese Route 101, das ist von Los Angeles nach San Francisco oder umgekehrt zurück. Ich würde immer mit der Sonne im Rücken fahren, also ich würde immer von Los Angeles nach San Francisco fahren. Das ist also wunderschön. Dieses Land ist perfekt. Man muss nicht immer mit den Leuten konform gehen da, aber das ist ein sehr schönes Reiseland für mich, weil es auch Bewegung ist. Das ist, man fährt nicht nach Amerika, um in einem Ort am Strand zu liegen. Man fährt nach Amerika, um mit einem Auto oder wie auch immer, man kann auch mit dem Zug fahren wahrscheinlich, die Landschaft zu genießen. Das ist einfach ein großartiges Land. Mhm. Das wäre so mein Ding. Ja. Und Europa kennt man ja schon so ein bisschen hier und da. Italien, Amalfi-Küste ist auch wunderschön, gar keine Frage.
Italien war mein Lieblingsland. Ja. Das heißt mehr die Dolomiten, also die italienischen Dolomiten. Also, ein Traum.
Nicht? Das heißt die Berge auch so ein bisschen.
Die Berge, ja. Also die ersten 20 Jahre meines Lebens bin ich einmal immer in den Bergen gewesen und dann ans Meer gefahren. Ich brauchte immer am Abschluss das Meer, nicht? Um zu schwimmen, denn ich bin leidenschaftlicher Schwimmer gewesen. Und
also doch sportlich, wisst ihr?
Ja, nein, nicht um Sport zu machen.
Sondern nicht unterzugehen.
Nein, bei mir war ganz schlimm. Also ich musste immer das andere Ufer kriegen. Ich bin einmal über die Elbe geschwommen und meine Tante hat dafür über ein Jahr mit mir nicht gesprochen, weil sie am Ufer saß und mich nur also tot irgendwo
schwimmen sah. Du bist durch die Elbe geschwommen?
Ja, bei Vierlanden. Und das Rüberschwimmen war gar nicht so aufregend, aber... Das an Land gehen, weil ich unterschätze, dass überall Morast ist und ich kam nicht raus. Nee. Nicht? Und dann bin ich aber irgendwann unter aller Auferbietung und aller Kräfte rausgekommen und bin dann so etwa einen guten Kilometer vorweggelaufen, weil die Strömung
teilweise.
Ich habe gedacht, sonst kommst du nicht wieder zurück. Naja, die Folge war, dass sie wirklich mit mir nicht mehr gesprochen hat. Das konnte sie perfekt.
Ne? Ja, das ist
das war auch bodenloser Leichtsinn, gebe ich heute zu. Nur damals, das war immer so, wenn ich ein Ufer gesehen habe, musste ich rüber. Ich bin mal in Griechenland gewesen, da wollte ich immer nach Euboea schwimmen. Nicht, weil ich die Insel immer gesehen habe. Immer wenn mir irgendwas nicht gepasst habe, habe ich gesagt, wenn ihr jetzt nicht das macht, was ich will, schwimme ich nach Euboea. Bin ich aber nicht, da bin ich glaube ich nie angekommen, weil das täuscht am Meer ja gewaltig. Du siehst zwar die Insel liegen, aber bis du sie erreicht hast, da muss doch schon Kanaldurchschwimmer sein oder sowas. Nicht?
Dann kann man aber wenn du die Elbe durchschwommen hast, dann musst du den Containerschiffen ja mal ausweichen.
Und wie ist er den Schrauben ausgewichen?
Ach, das war damals.
Das war doch der berühmte Schraubentanz von dir, ne?
Also.
Nee, was mich getrieben hat, weiß ich auch nicht. Aber es war immer so. Jeden See, den ich also erreicht habe, ich musste das andere Ufer kriegen.
Ah, ja. Also bei Thomas Gottschalk würde man sagen, liebe Kinder, bitte auf keinen Fall nachmachen.
Ja, nein, nein,
das,
nein.
Das kann auch kann böse
nicht,
enden.
Kann ich nicht empfehlen. Du warst ein guter Schwimmer. Ich habe Freischwimmen erzeugt, Lebensrettung, 25 Meter gemacht, also Freischwimmen, alles, was man so machen musste zu der Zeit. Nicht? Dann habe ich gemacht und naja.
Freifahrten, glaube ich, hieß das damals. Ich hatte Seepferdchen. Nee.
Seepferdchen hast du gehört.
Nein, Seepferdchen, dafür bin ich schon zu alt. Ich glaube, Seepferdchen gibt es erst seit 20 Jahren oder so.
Kann sein, ja.
Wir hatten ja Schulschwimmen. Wir hatten Schwimmen in der Schule und da wurde einem das beigebracht und da konnte man, glaube ich...
Nee, wir konnten richtig Zeug dazu machen. Also Freischwimmen war 15 Minuten und Fahrtenschwimmen eine Dreiviertelstunde und Rettungsschwimmen 25 Meter. Ne?
Du musstest, glaube ich, ich musste tauchen. 6 Meter, 5 Meter tief irgendwelche Ringe hochholen.
Also getaucht habe ich nie so gerne. Ich weiß nicht, warum. Ne? Also ich fand Wasser immer, ich bin einmal in Afrika, das heißt mehrere Male in Afrika gewesen und Fische, das ist so unglaublich. Und also, aber das ist mir nicht bekommen. Ne? Ich kam hoch und habe die Welt nicht mehr so ganz richtig verstanden. Also getaucht.
Bei mir drückt es auf die Ohren, das kann ich auch. Ich kann da 3 Meter gehe ich runter und dann habe ich so einen Ohrendruck.
Dann summt es und tut es nicht. Dann, man verändert sich sofort. Nicht? Vielleicht, wenn man das hätte mit Tauchgeräten oder sowas gehabt. Aber es hat mich nie gereizt. Nicht?
Ja, also für viele ganz... fantastisch, ne? Diese Unterwasserwelt zu erkunden. Also ich habe da Leute getroffen, die haben gesagt, also wenn man das nicht gesehen hat mal, dann hat man nicht gelebt, wie das da unter...
Ich bin auf Hawaii geschwommen, ich bin auf Capri geschwommen, was ganz gefährlich ist, weil du ja kaum Strand...
Das ist ein Klippen.
Ja, bis du da drin bist, hast du dir schon die Knie aufgeschlagen und also das ist alles gar nicht so witzig anzusehen, war es hübscher als drin zu sein. Aber natürlich die blaue Grotte, da muss man einfach rein paddeln, was heute längst verboten ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, da kannst du heute gar nicht mehr rein. Da gehst du
mit den Schiffen.
Mit dem kleinen Bötchen.
Drei, vier Mal, glaube ich, auch mindestens auf Capri gewesen, weil ich auch im Ischia die Thermalbädern war und von da aus nach Capri war es ja. Und dann habe ich auch auf Capri ein paar Mal, zweimal Urlaub gemacht und das war ein Traum natürlich. Wenn abends die Touristen weg sind und die Insel gehört dir alleine, ist das unglaublich schön.
Genau, du darfst nur übernachten, wenn du ein Hotelzimmer hast,
glaube ich.
Anders geht es gar nicht.
Am Tag treten die Touristen dich tot. Ne? Oder du musst da oben nach Anna Capri, bin ich immer durch die Ginsterfelder im Mai, das ist ein Traum, ne? Wo Tiberius dann seine Lieblingsknaben vom Felsen geschmissen hat. Da habe ich einen Bogen gemacht, das war mir zu gefährlich.
Du hast gedacht, der steht da noch irgendwo in der Ecke.
Zu der Zeit war ich noch zu schön.
Was muss man dazu wissen zu Tiberius?
Na, das schmiss doch da seine Lustknaben, und wenn sie ihm nicht mehr genügten, flogen die vom Felsen.
Ach, ne? Wusste ich gar nicht.
Du weißt es. Das ist Geschichte, nicht?
Ja,
der Capri überhaupt hat ja viel Geschichte. Aha. Aber es ist ein Traum, die Insel am Abend. Ne? Diese kleine Kirche und dann diese kleinen Gassen. Und so wie man sich, also Italien ist eigentlich Capri, nicht?
Ja.
Das ist, also ich habe viel von Italien gesehen, aber Capri bleibt der absolute Höhepunkt, ne? Der Apfel, ja, obwohl es wunderschön ist, also ein Albtraum ist, durch die Stadt zu gehen, ist schon lebensgefährlich.
Ja,
nicht?
Ja.
Aber Pompeji daneben, nicht? Also das ist natürlich, die ganze Ecke ist Geschichte, nicht? Ja. Schon schön.
Tja, also für mich ist...
Griechenland und eigentlich alles.
Ja, du hast ja die ganze, Palette erlebt, nicht? Also ich war ganz gerne in der Toskana auch.
Ach, Toskana,
nicht?
Da habe ich ja nur viele
Florenz,
Florenz, wunderschön.
Ja, sehr, sehr schön. Haben wir schöne Dinge erlebt auch.
Nach Florenz ist eine einzige Kulturstadt.
Ja, Uffizien.
Da kommt man nie durch, nicht? Mit einem...
Ja.
Ich bin zwei oder dreimal in Florenz gewesen. Also die letzte ist noch gar nicht so lange her. Nicht? Und
ich mag die Gegend sehr gerne, weil ich ja nur noch gerne Rotwein trinke. Ja. Da ist natürlich auch...
Man trinkt den schönsten Rotwein und den besten Rotwein, wollen wir so sagen, das beste italienische Essenkiste in der Toskana.
Ja, wir sind da hingefahren, ich mit meiner Frau, und hatten erst von der Toskana so viel gehört, das soll wunderschön sein und das ist die Sonne.
Bist du mal dabei da gewesen, die Mondfelder?
Oh. Ja, und wir hatten uns extra dafür einen schwarzen Fiat Barchetta, ein Cabrio ausgeliehen, wo wir dann schön durch die sommerliche Toskana fahren wollten. Das Problem war nur, wir hatten irgendwie Pech. Und es regnete in Strömen und es regnete von oben, von der Seite und von unten. Und wir mit unserem Cabrio, wir waren so glücklich erst, als wir losfuhren, aber als wir da waren, wir mussten an der Landstraße anhalten, weil die Scheibenwischer es nicht mehr schafften. Und alle sagt, Mensch, ihr müsst in die Toskana.
Du, wenn es regnet, dann regnet es. Ja. Nicht nur im Norden hier bei uns.
Das war speziell. Und dann sind wir in so ein altes Weingut, haben wir uns da eingemietet, haben ein kleines Zimmer. Das war auch alles sehr rustikal beim älteren Herrn, auch der das da alleine bewirtschaftet hat. Es war spannend, aber es war eine tolle Zeit da. Und das war,
welche Jahreszeit wart ihr denn da?
Ja, ich weiß es nicht. Sollte irgendwann im Sommer sollte es gewesen sein, ja, wo es richtig warm ist eigentlich.
War die falsche Zeit.
Irgendwie hatten wir wohl den falschen Monat da erwischt. Aber wir waren dann nochmal da und es hat auch nochmal geregnet. Also wir haben mehrfach da in der Toskana große Regenzeiten
abgepasst. Ich bin immer im Mai da gewesen, es war immer wunderbar.
Ich habe in Mai mal hingemusst.
Ich habe ganz selten mal ein Gewitter gehabt. Und wenn da Gewitter kommen, sind die auch ganz heftig. Mhm. Nicht? Also,
aber wunderschön, also Florenz und das haben wir
die ganze Landschaft drumherum. Ja. Und du kannst essen da. Oh, brauchst du aus der Stadt raus und findest die schönsten kleinen Restaurants, wo du göttlich essen kannst. Nicht?
Ja. Also, ja, ich war dann auch damals ein paar Mal beruflich da. Also da ist ja auch die Piti Uomo, die Herrenmodemesse.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es die jetzt immer noch gibt, aber die fand da auch immer statt. Und da haben wir, waren wir präsent und das war natürlich eine große Show. Da waren die ganz großen Herrenmode-Labels, ja. Brioni und Zegna und wie sie alle heißen, die ganzen schönsten großen.
Schönsten italienischen Stoffe.
Ja, 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 ja. Und da hat man sich in Florenz und dann sind wir natürlich abends auch losgegangen und haben dann auch von den Webereien, die man da ja auch getroffen hat, dann auch ein paar Tipps bekommen und Geheimplätze. Ich erinnere mich zum Beispiel auch immer noch an den schwarzen Reis, der uns dort empfohlen wurde und der wunderbar war. Ich weiß nicht mehr, wie das Restaurant hieß, aber es war wirklich klasse. Ja, wohl mit Tintenfischfarbe wird der schwarz gefärbt. Mhm. Schmeckte wunderbar, sah interessant aus. Eine schöne Erinnerung zusammen mit dem tollen Wein auch. Also
ja, auch, auch das Brot oder so. Ne? Ja. Wir haben ja oft unterwegs Wein getrunken und dann eben das Brot aus der Gegend, du brauchst nichts dazu.
Ne? Nee, oder ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz und das war's. Ne?
Ja. Ja, gar nicht mal so, was wir jetzt hier so als italienisch empfinden, also Olivenöl und Salz. Das gab es eigentlich zu der Zeit noch gar nicht so. Nicht? Das wurde alles Natur gegessen. Nicht? Da, aber das war eben nur der Rotwein und dann das Brot dazu. Also das, und wenn wir ins Hotel kamen, hatten wir keinen Hunger mehr.
Damit wir bei 3x3 bleiben, müssen wir noch eine zweite Runde machen. Vielleicht hier, sag mal, der Lieblingsplatz in Hamburg. Habt ihr da eine Idee? Ganz spontan überfalle ich euch jetzt. Was fällt euch ein? Wo seid ihr gerne in Hamburg?
Ich war ja damals, als das noch nicht so voll war, gerne unten an der Elbe. Bei diesem, sag mal schnell, wie habe ich schon fast den Namen vergessen?
Ja, ich weiß.
An der Elbe, meinst, dieses kleine. Schon,
was, direkt an der Elbe? Die Strandperle?
Strandperle.
Die Strandperle
gibt es noch. Die habe ich geliebt damals.
Ich glaube, die gibt es noch, ja.
Ja, die, ich war letztes Mal wieder da.
Wir sollten jetzt einen großen Geburtstag mit 140 Gästen, aber es ist natürlich dem Corona.
Ja,
das war ein toller Platz. Da sitzt man da, da gab es, glaube ich, Flaschenbier, konnte man. Und dann gab's, damals gab es da, glaube ich, nur eine Bockwurst und Kartoffelsalat, wenn man was essen wollte. Aber wenn man jetzt Besuch bekam, irgendwoher, sagt man, wir fahren an die Elbe, dann hat man sich da an den Elbstrand gesetzt.
Ja, kannst du nur noch viel landen.
Hat man ein Bier getrunken und auf einmal wurde es dunkel, weil ein riesiger Frachter an einem vorbeifuhr und die Leute wussten gar nicht, mein Gott, was ist das für riesige Schiffe hier. Das ist toll. Und dann sieht man vis-à-vis in dem Hafen, wie die Fische, Schiffe gelöscht wurden und so. Das war toll.
Also Strandperle ist ja Elbchaussee, also wer das nicht kennt, das ist irgendwo an einer, ich weiß gar nicht, welche Höhe, der Elbchaussee.
Auf halber Strecke, glaube ich, nicht?
Ja, nach Blankenese. Ja, das könnte hinkommen. Und da geht es dann runter, muss man oben versuchen, einen Parkplatz, wenn man mit dem Auto, am besten natürlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß an der Elbe längs, dann kommt man irgendwann unten die Stufen runter an den Elbstrand und die Elbe hat ja einen richtig kleinen Strand, richtig gelber Sand oder weißer Sand. Und dann kann man da...
Ihr werdet es nicht glauben, ich habe da mal gewohnt.
An der Ecke?
Mein zweites Zimmer war oben. Oh Gott, wie hieß das doch? Eine ganz bekannte Straße. Mit Blick auf die Elbe.
Ach.
Und das Zimmer war 45 den Monat, müsst ihr euch vorstellen. Und das war 1951 oder 50.
Ach.
Also ich blutjung.
Ja, ja.
Das Bad funktionierte nur einmal in der Woche, wenn ich Glück hatte.
Ja, gut.
Und dann gab es noch einen sogenannten Waschtisch, also mit
Porzellankanne.
Ja.
Und das musste man dann mit, da gab es eine Kanne, die man hat es aufgefüllt, das Wasser, und musste man das nachher in so ein Eimer, glaube ich, reinschütten und dann wurde es dann weggebracht oder irgendwie sowas.
So ähnlich, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Heute gehe ich eher an die, muss ich sagen, bei mir um die Ecke, an hier auf den Bootssteg von Bodus Bootssteg, da hole ich mir an der Kante, gibt es so einen kleinen Imbiss, man nimmt sich ein kleines Getränk und geht weit raus auf den Bootssteg und dann sitzt man so an der Alster.
Teufelsglück ist das, nicht?
Nee.
Ach, du meinst jetzt
an der Alster. Ich meine bei mir um die Ecke, da im Winterhude. Da hat man dann, und so weit man rausgeht, auf einmal wird es ruhig, wenn man den Straßenlärm nicht mehr hört und dann platscht das Wasser so an den Steg und dann sieht man mal ein Segelboot da und
Da bist du ja ganz nah dran an meinem aktuellen Lieblingsplatz in Hamburg. Wir haben ja diesen Sommer mal das Stand-Up-Paddling für uns entdeckt, was wohl viele jetzt auch für sich entdeckt haben aufgrund der Einschränkung. Dieses sogenannte Sub-Board, mit dem man dann zum Beispiel auch auf der Alster paddeln kann, auf der Außenalster. Und mein Lieblingsplatz im Moment in Hamburg, den ich für mich frisch entdeckt habe, ist auf dem Isebeck-Kanal dann bis auf die Außenalster zu paddeln und dort dann auf der Außenalster zu liegen und sich den Sonnenuntergang in Hamburg anzugucken. Vielleicht schön, sogar ja. mit einem Stück Wein und ein Stück Brot vielleicht, was wir eben auch besprochen haben.
Na, den hatte ich ja nur 52 Jahre von der Wohnung.
Ja,
den Sonnenuntergang.
Aber das ist im Moment mein Lieblingsplatz, wenn man den, weil man entdeckt Hamburg mit einmal von so einem Kanal oder von der Alster aus ganz anders. Blickwinkel, die hatte ich noch nie, weil ich bin noch nie mit dem Segelboot oder Tretboot oder Kanu, was ja auch viele machen, muss ich zu meiner Stande gestehen, das habe ich in der Ecke auf jeden Fall noch nicht gemacht.
Doch, in jungen Jahren habe ich das schon gemacht, bin sogar Schlittschuh gelaufen.
Ja.
Der Alster, die ist ja selten
zu. Ja, die ist selten. Ab und das Alstervergnügen ist schon lange her, glaube ich, weiß nicht.
Ob ein paar Jahre, 80er Jahre, glaube ich, zuletzt. Ne?
Ja.
Dass die Alster noch mal richtig zu war und mit Buden und mit allen möglichen.
Das haben sie dann ja verboten, weil das, Einbruch, das die Einbruchsgeschichte und weil dann auf einmal war es zu voll auch. Ja. Wenn dann auf einmal 10.000
Leute auf dem Eis stehen. Ganz Hamburg war, dann fand ich das auch nicht mehr so. Da muss man
die Leute dann runterholen. Das geht natürlich,
dann bin ich auf die Eisbahn abends gegangen, dann habe ich die vielen schrecklichen Unfälle gesehen mit diesen Spitzschuhen, Schlittschuhen. Und dass da ein junges Mädchen, der ins Schenkel aufgeschlitzt wurde, also da habe ich schlagartig aufgehört, Schlittschuh zu laufen, weil ich einfach Angst hatte, wenn ich mal hinfalle und eine läuft mir über die Hände, dann ist mein Leben zu Ende. Ne?
Ja, ja, die Hände sind das Kapital.
Ja, ja, ja. Ich war mal
ein Pianist. Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört und ich war ein leidenschaftlicher Schlittschuhläufer. Nicht? Aber dann habe ich jeden Abend diese Unfälle gesehen, da habe ich gedacht, Jürgen Hartmann, das ist zu gefährlich für dich, das kannst du nicht machen. Das denkt man so gar nicht, aber diese Dinger sind ja sowas von gefährlich, weil die sind ja schlimmer als ein Messer und ich habe ja wirklich so viele aufgeschlitzte Oberschenkel gesehen. Und die Mädchen hatten ja nichts an und dann also diese kurzen Höschen nur, oder?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das könnte ich nicht mehr sehen. Mit einmal habe ich gedacht, wenn du jetzt hinfällst und einer läuft dir über die Hände, dann kannst du alles
vergessen. Ja, das ist Feier. Das ist
schade.
Das ist ja auch wichtig.
Die Schuhe haben noch ein paar Jahre im Keller gelegen und dann habe ich sie verschenkt. Ich weiß nicht mehr, wen ich damit glücklich gemacht habe. Und denke ich, jeder hat da eine Vision dafür.
Ja, ja. Aber wichtig als Couturier, als Schneider, auf die Hände aufpassen und man kann nicht einfach die alles Hände machen. Und wenn Volker da ein Auto schraubt, dann hat er eben
sehr gefährlich,
spezielle Handschuhe an oder auch feine Handschuhe, um da seine Finger zu schützen, damit er das nächste Mal die kleine Nadel noch festhalten kann.
Ich habe schon so oft Glück gehabt. Also man hat ja immer Glück im Leben. Ja, jedenfalls muss man ab und zu mal haben, weil da hätte ich mir schon manchmal die Finger verbrennen können mit solchen Geschichten, wenn so eine
Flexscheibe da bricht
oder sowas. Ja, ja.
Durch diese Schlittschuhgeschichte bin ich wesentlich also vorsichtig geworden, auch in der Erde, im Garten, du glaubst gar nicht, wie schnell da
etwas
abrutschen kann oder so. Nicht? Und, aber das habe ich trotzdem nicht aufgegeben. Nicht? Das Eis fand ich schon gefährlicher.
Naja, ist ja nun
auch denkt gar keiner dran. Nicht? Vor allem haben ja auch es waren ja alles Kinder dann noch, die da gelaufen sind, wo die Unfälle, jeden Abend waren Plan und Blumen, die Eisbahn, der Unfallwagen dann. Und dann mit einmal wurde ich hellwach und habe gedacht, das geht nicht, also das kannst du nicht machen. Ne? Ich war ja auch am Anfang meiner Karriere zu der Zeit nicht. Also das wäre alles im Eimer gewesen, in einer Minute.
Da gab es schon die Eisbahn bei Plankenhof.
Ja, die gibt es ganz lange schon, ja. Die war immer da, solange ich denken kann.
Da war ich war auch
das
mal drauf.
50er Jahre ist das ja gewesen bei mir. Ne?
Ja, also meine Kinder.
Dann bin ich an die, noch dann bin ich nachher, 63 bin ich an die Alster gezogen. Und da gab sie auch, und da bin ich noch gelaufen, das weiß ich nicht. Aber das aufgehört habe ich, wie ich an der Alster war. Nicht? Denn da hatte ich ja wirklich schon Verantwortung, weil ich auch Angestellte schon hatte und meine Firma und dachte, das ist zu gefährlich.
Na
das
kannst du einfach nicht. Muss
Risikosportart Eislaufen.
Oh, ja. Geht zumindest für Schneider.
Ja, na, nicht unbedingt. Nicht.
Naja, man muss gucken, das ist schon richtig.
Wie gesagt, da bin ich nur noch gewandert, nicht? Die Dolomiten rauf und runter. Nicht? Es gab keinen Berg, wo ich nicht raufgeklettert bin. Nicht?
Weil das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Und Skilaufen und so. Hast du zum Beispiel gelaufen?
Nein, gar nicht. Ich bin nur gewandert im Sommer.
Ja.
Hab mir die Seele aus dem Leib geschwitzt. Aber dafür bin ich ja dann am Ende immer noch 8 Tage an die See. Es war ja nicht weiter an Meer zu kommen nach Italien. Nicht?
Ja, wir kommen aus dem Meer und wir irgendwie zieht es einen immer wieder zurück. Nicht?
Als Wassermann sowieso?
Oha, ich als Fisch, erst recht.
Ach, du bist ein Fisch?
Ich bin einfach so einer.
Wann bist du denn geboren?
Am 12. März.
Im März?
Im März, ja. Ja, du bist ja Januar, nicht?
31.
31. Januar, ja. Ja, März insofern.
Mit Theodor Reuss und Mario Lanza zusammen an einem Tor. Und mit Heidi Kabels Tochter.
Ach.
Meiner speziellen Freundin.
Ich habe keinen, der an meinem Tag Geburtstag hat, obwohl es ja...
Du musst mal googeln.
Die Leute, da liegt ja auf dem Tisch ein kleines Büchlein, die jubeln mir das ja immer jedes Jahr unter die Nase.
Wer zu meinen. Es werden an jedem Tag dieser im Jahr Menschen geboren, und zwar nicht zu knapp.
Ja, nee, bestimmt nicht. Also, das ist
Und schön, dass es diesen Tag auch für uns gab, an dem wir geboren wurden. Dann können wir jetzt hier nämlich zusammen unseren Podcast machen. Heute ist unser 6. Podcast, geht jetzt auch irgendwie so langsam dem Ende zu. Und wir haben über so viel schon geredet. Ich fand es super spannend, super interessant. Und ich bin mir sicher, da sind noch ganz viele Dinge, die wir auch noch besprechen können.
Ihr könnt gerne weitermachen. Also es ist sehr amüsant.
Wir müssen gucken mal, ob Jürgen noch dazu bereit ist, noch weiter mit uns zu klönen, mal irgendwann demnächst wieder.
Garantiert.
Ah, garantiert, das nehmen wir dich beim Wort.
Und ich weiß, dass ihr das tut.
Und wir haben jetzt heute, wie gesagt, unsere 6. Folge. Das war auch erstmal das Ziel. Wir wollten 6 Folgen machen.
Könnt doch mal über Malerei sprechen.
Über Malerei?
Mein erstes Bild.
Ne? Aha.
Die weiße Rose da.
Also.
Ach, das hätte ich jetzt gedacht, das hätte ein richtiger Maler gemalt.
Ja.
Ja, da siehst du mal.
Oder in meinem Schlafzimmer, habt ihr ja schon gesehen, meine afrikanische Nofretete.
Da muss ich mal noch mal ein Foto von machen. Das könnt ihr dann auch noch mal, liebe Zuhörer, auf dem Instagram-Account sehen. Da machen wir noch mal das ein oder andere Foto, werden wir da noch mal veröffentlichen. Und da die tapferen Schneider sind wir auf Instagram.
Wir können uns auch noch mal richtig in die Mode schmeißen. Bisher haben wir es ja nur gestriffen.
Wir merken das ja auch. Wir wollen das ja auch gar nicht zu lang halten, immer eine einzige Episode. Wir könnten da oft noch viel mehr in die Tiefe gehen, und hinterher denke ich immer, Mensch, da hätten wir auch nochmal drüber sprechen können. Vielleicht machen wir das alles nochmal in den nächsten Episoden, aber unsere erste Staffel halte ich hiermit für abgeschlossen, und ich sage vielen, vielen Dank an Volker und an Jürgen.
Gern geschehen.
Und das war's halt Vergnügen.
Das war sehr schön, und vielen, vielen Dank an die Zuhörer, die mit uns ganz tapfer sich durch die 6 Episoden gehört haben und hoffentlich auch viel Spaß dabei gehabt hatten. Also würde mich freuen, wenn auch zu den weiteren Episoden wieder Zuhörer dabei sind. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall tschüss, bleibt schön gesund.
Alles Gute.
Wir bemühen uns.
Und bis demnächst mal irgendwie.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Schöne Musik. Ding-dong.
Ding-dong-dong.
Wie die Zeit mal vergeht. Ich habe jetzt Durst, sag ich dir.
Wie die Zeit
vergeht. Wie habe ich so Durst? Kommt vom Fisch wohl, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Fisch will schwimmen. Du hast ja kein Bier mehr im Kühlschrank oder was, ne? Bier hast du nicht. Hast du noch Wasser da?